Raumfunk, der Podcast der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Baumfunk, dem Podcast der Studienorientierung der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, der HNEE. Ich bin Jackie aus dem Team der Studienorientierung und ich studiere den Bachelorstudiengang International Forest Ecosystem Management. Dieser Podcast ist der erste aus unserer dreiteiligen Reihe Wie finde ich das richtige Studium? Und heute dreht sich alles rund um häufig gestellte Fragen zum Studienstart.
Und wir haben auch einige Studierende gefragt, wie sie eigentlich ihren Studiengang gefunden haben.
Mein Mitbewohner wollte schon seit lange an der Uni studieren, wo ich studiere. Und dann hat er mich einfach so eingeladen zu dem Tag der offenen Tür. Und sie haben meinen Studiengang IFEM so toll vorgestellt, dass ich es gleich sehr interessant fand und dachte, es wäre vielleicht was für mich.
Na, ich hatte schon eine Leidenschaft, ein Hobby, wo ich dachte, das könnte ich weiter ausbauen. Das könnte man auch beruflich durchaus mal später machen. Das war allerdings auch nicht der jetzige Studiengang, sondern das war vorher Holztechnik, da ich gerne mit Holz gebaut habe. Und dann erst hier von dem Studiengang IFEM erfahren in Eberswalde. Naja, und dann habe ich auch im zweiten Semester kaum noch Holztechnik studiert und mich schon eher bei den IFEMs reingehangen. Sprich, gefunden eigentlich über Mundpropaganda hier in Eberswalde und Austausch mit anderen Studierenden.
Bei mir kam das darauf an, wie viel Sprachen ich lernen konnte in dem Studiengang und wie viel Zeit ich während des Studiums im Ausland verbringen konnte. Und mit Auslandssemester und einer internationalen Ausrichtung geht es da ganz gut.
Ja, es gibt in Deutschland ja nicht so viele Hochschulen, wo man was Richtung Wald studieren kann. Und da drei davon schon mal in Bayern sind und ich nach Bayern wollte, fielen die schon mal weg. Und da ich vorher in Berlin dann auch eine Zeit gewohnt habe, hat sich Eberswalde ganz gut angeboten. Und ich war sogar mal auf einer Messe in Berlin, ja, beim HNE-Stand. Da habe ich eine Top-Beratung bekommen. Da habe ich mich direkt hier beworben.
Ich habe, als ich am Ende meiner Schulzeit war, angefangen, mich mit einem Studium auseinanderzusetzen. Ich wusste, dass ich Lust hatte zu studieren und ich war und ich bin eben auch in der privilegierten Situation, dass es mir möglich ist. Und ich fing dann an, mich durch einen Studienführer zu arbeiten und ich habe Zettelchen an die Studiengänge geklebt, die mich interessieren. Aber es kamen auch richtig viele Fragen bei mir auf, weil ich konnte mir total viel vorstellen, weil vieles klang sehr interessant, viele Fächer. Ich dachte, ich könnte irgendwas mit Sprachen studieren, aber auch aktuelle Themen fand ich total wichtig und irgendwie Architektur konnte ich mir auch vorstellen. Also ich war mir überhaupt nicht sicher, was überhaupt zu mir passt. Und viele Begriffe waren mir auch recht unklar und was jetzt auch so Fachhochschulen von Universitäten unterscheidet zum Beispiel. Dann stand ganz oft ein NC da, ich war mir gar nicht so sicher, was ist das, wie setzt es sich zusammen. Es kamen auf jeden Fall viele Fragen bei mir auf. Tatsächlich habe ich dann nach meiner Schulzeit auch erstmal einen Freiwilligendienst gemacht und bin dann so überhaupt auf den Studiengang gekommen, den ich jetzt studiere. Ich denke, ich bin am Ende meiner Schulzeit nicht alleine mit meinen Fragen und Unsicherheiten bezüglich eines Studiums gewesen, sondern dass sich viele Studieninteressierte und StudienanfängerInnen Gedanken zu dem Thema machen. Und deswegen soll es heute Antworten auf einige dieser Fragen geben. Und dazu habe ich Stefanie Lüdecke befragt. Die arbeitet bei der Allgemeinen Studienberatung der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und sie ist dementsprechend eine richtige Expertin auf dem Gebiet.
Welche unterschiedlichen Arten von Bachelorstudiengängen gibt es denn eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja ganz, ganz viele Studiengänge oder Bachelorstudiengänge auch in Deutschland. Wichtig ist sozusagen, es gibt ja verschiedene Abschlusstypen, ne? Und da geht es darum, in welcher Fächergruppe man diese abgeschlossen hat. Je nachdem, was man studiert, kann man zum Beispiel mit dem Bachelor of Arts abschließen. Das ist eine Abschlussform. Das ist zum Beispiel in Bereichen wie Sprach- und Kulturwissenschaften, aber auch Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaften und aber auch je nachdem, welcher Schwerpunkt zum Beispiel auch das jeweilige Fach hatte, auch Wirtschaftswissenschaften. Wir haben zum Beispiel einen Studiengang bei uns, und zwar nachhaltige Ökonomie und Management. Das ist ein Bachelorstudiengang, auch da schließt man mit einem Bachelor of Arts ab. Dann gibt es aber auch noch weitere Studiengänge, wie zum Beispiel der Bachelor of Science. Und der, das ist meistens in so Studienfächern wie Naturwissenschaften, Agrar-, Forstwissenschaften, aber auch kann genauso gut auch sein, dass es im Bereich Wirtschaftswissenschaften ist, je nachdem, wo da der Schwerpunkt liegt. Ne? Also ob man eher in Richtung Richtung Wissenschaft geht oder eher in dieses Geisteswissenschaftliche. Und ja, zu guter Letzt gibt es eben, also noch eine Hauptform ist dann der Bachelor of Engineering. Und wie das auch schon so sagt in dem Namen, ist das in so Fächergruppen, also Ingenieurswissenschaften. Und auch da wieder einfach so als Beispiel von unserer Hochschule haben wir einen Studiengang Holztechnik, der schließt auch mit dem Bachelor of Engineering ab.
Genau, du hast es schon angesprochen, wir sind hier ja an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, also eine Fachhochschule. Und wie unterscheidet sich das Studium an einer Universität von dem Studium an einer Fachhochschule?
Ja, das ist auch wirklich eine gute Frage, weil eigentlich Universitäten und Fachhochschulen ja eigentlich vieles gemeinsam haben. Ne? Also man kann schließt mit einem gleichen Abschluss ab, ne? Mit einem Bachelor zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich um ein Bachelorstudium geht. Die Studierenden ja, arbeiten wissenschaftlich, sie haben Praxisprojekte, aber es gibt tatsächlich eine grobe Unterscheidung, also mehrere grobe Unterscheidungen, wo man sagen kann, okay, Faustregel ist, an Universitäten wird stärker wissenschaftlich unterrichtet und auch geforscht. Und an Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie sie auch genannt werden, ist es eher praxisnah, die Lehre und eben auch die Ausrichtung aufs Studium. So, und, aber auch da, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, weil es gibt auch an Unis auch natürlich Praxisprojekte. Und genauso gut ist es auch so, dass man an der Fachhochschule nicht nur praktische Projekte hat, sondern natürlich auch lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen, vielleicht auch noch, um noch andere Merkmale zu haben, also man kann sagen, okay, die Universitäten sind in der Regel natürlich, haben viel größeres Fächerangebot und dadurch natürlich auch viel größer. Und bei Fachhochschulen ist es alles eher überschaubar vom Fächerangebot und sie sind kleiner. Aber auch da gibt es Ausnahmen, ne? Also kann man auch nicht auf alle übertragen. Aber das ist vielleicht der große, also schon so ein Unterscheidungsmerkmal. Was aber auch ist, zum Beispiel, dass die Praxis, die ich auch schon angesprochen habe, an Universitäten sind die Lehrenden, die Professoren zum Beispiel, kommen auch eher aus der Wissenschaft, ne, haben auch wissenschaftlich geforscht und da auch wirklich sich vertieft. Unsere Professoren an den Fachhochschulen müssen auch aus der Praxis kommen. Das heißt, also die haben natürlich auch einen Doktortitel, aber sie haben auch längere Zeit in der Wirtschaft auch gearbeitet, in der Praxis, ne? Und kommen meistens aus Führungspositionen und bringen sozusagen ihre Praxiserfahrung dann ja auch wieder mit in das Studium, in ihre Lehre mit rein. Davon profitieren auch die Studierenden, indem sie eben auch schon so wirklich praxisnahe Projekte bearbeiten, ne? Und eben auch genau auch wissen, okay, wofür ist das, was ich im Studium lerne, wofür wird es in der Praxis gebraucht? So, also oft sind Studiengänge an Fachhochschulen auch stärker da auch auf den Bedarf in der Praxis oder in der Wirtschaft auch ausgelegt. Die Abschlüsse sind generell gleichwertig, weil das ist auch manchmal so die Frage, ne, ist dann, wenn ich an der Fachhochschule studiert habe, dann mein Abschluss vielleicht weniger wert? Nein, also man schließt dann eben mit dem jeweiligen Bachelor of Arts oder Science oder Engineering ab und kann, wenn ich zum Beispiel an der Fachhochschule meinen Bachelor gemacht habe, kann ich genauso gut dann für den Master, den ich dann anschließen möchte, an eine Universität gehen und umgekehrt genauso.
Okay, dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück, und zwar auf die Bewerbung. Es gibt nämlich zulassungsbeschränkte und zulassungsfreie Studiengänge. Was ist denn dabei der Unterschied?
Fangen wir an mit den zulassungsfreien Studiengängen. Das ist im Prinzip ideal, weil da kann man sagen, jeder Bewerber, der die notwendigen Voraussetzungen für den Studiengang erfüllt, bekommt auch einen Studienplatz. Das oftmals ist es, man bewirbt sich da zwar, man gibt da seine Unterlagen ab, wir prüfen als Hochschule, sind die Voraussetzungen gegeben, hat man Abitur oder gibt es vielleicht noch irgendwelche sprachlichen Voraussetzungen, aber unabhängig von der Abiturnote bekommt man in jedem Fall einen Studienplatz. So, das sind die zulassungsfreien Studiengänge. Anders ist es bei den zulassungsbeschränkten. Da ist es so, dass die Anzahl der Bewerbung stets höher ist. stets deutlich höher ist auch oft als die Anzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze. Und ja, wir wählen dann die Hochschulen aus, ne? Also es muss ein Auswahlverfahren stattfinden, weil wir nicht alle Bewerber nehmen können. Deswegen, das heißt eigentlich nichts anderes als zulassungsbeschränkt oder zulassungsfrei.
Und bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen, da hört man ja ganz oft Numerus Clausus. Was ist denn das eigentlich?
Ja, also Numerus Clausus heißt eigentlich nichts anderes, oder viele sagen NC, ne? Das ist die Abkürzung, das heißt eigentlich nichts anderes als beschränkte Anzahl an Studienplätzen. Ne? Und das ist genau das eben bei zulassungsbeschränkten Studiengängen, ist quasi, steht vorher fest, wie viele Studienplätze vergeben werden können. Und das ist eigentlich nichts anderes als der Numerus Clausus. Und wenn man jetzt danach fragt, so okay, wie sind denn meine Chancen, ne, auf so einen Studienplatz, dann richtet sich das oft hauptsächlich natürlich nach der Abiturnote. Das ist auch gesetzlich so festgelegt. Es gibt aber auch noch weitere Kriterien. Und dann ist es so, dass eigentlich dieser NC, wo viele sagen, okay, wie brauche ich denn, wie gut muss mein Durchschnitt zum Beispiel sein, damit ich gute Chancen auf einen Studienplatz habe, das ist für uns immer ganz schwer zu sagen, weil sich das jedes Jahr eigentlich neu nach dem Angebot und nach der Nachfrage auch richtet. Ne? Und deswegen kann es auch sein, dass in einem Jahr sich, dass der NC, also praktisch die Auswahlgrenze des letzten Bewerbers sozusagen, vielleicht bei 2,1 lag und im Jahr darauf vielleicht bei 1,8. Ne? Also das kommt immer auch darauf an, wie viele Leute bewerben sich, ja auch mit welchem Durchschnitt, mit welchen Grundvoraussetzungen kommen die auch zu uns.
Und was sind weitere Chancen, wie ich meine Aussicht auf den Studienplatz verbessern kann?
Zunächst muss man wissen, also einerseits die Studienplätze werden nach verschiedenen Kriterien vergeben. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Abiturnote eigentlich die größte Rolle spielt, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, über die sogenannte Wartezeit einen Studienplatz zu bekommen. Das ist so, dass man quasi alles, also Wartezeit ist all das, was man automatisch sammelt, wenn man sein Abitur in den Händen hält, bis man an der deutschen Hochschule studiert. So, und wenn ich jetzt natürlich frisch ein Abitur mache und will dann direkt zum Studium kommen, habe ich null Wartezeit. Dann kann ich durch meine Wartezeit jetzt meine Chancen auf den Studienplatz nicht verbessern. Ne? Aber es gibt ja viele, die zwischendurch noch, also nach dem Abitur, irgendwie einen Freiwilligendienst machen oder auch Work and Travel oder ein Au-pair oder vielleicht auch eine Berufsausbildung. Und sie dadurch eben ja auch schon automatisch Wartezeit sammeln, ne, und dadurch ihre Chancen verbessern. Das ist das eine, also Wartezeit. Das andere ist aber auch, dass man quasi durch, und das gibt, also viele Hochschulen haben neben der Note auch noch andere Kriterien, zum Beispiel, dass sie nach bestimmten Noten im Abitur gucken und die stärker gewichten bei der Auswahl. Ne? Oder dass es auch Auswahlgespräche gibt. Oder zum Beispiel, und das ist bei uns auch der Fall, Berufsausbildung, was ich auch schon angesprochen hatte, und Praxiserfahrung. Das heißt also, wenn ich eine Berufsausbildung in dem Bereich gemacht habe, was für das Studium, der für das Studium relevant ist, dann kann ich auch deutlich nochmal hier meine Chancen verbessern, weil dann zählt quasi zu meiner Abiturnote auch noch, bekommt man sozusagen sogenannte Bonuspunkte für diese Praxiserfahrung, Berufsausbildung, die ich in dem Bereich schon gemacht habe. Ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte bei uns Forstwirtschaft studieren und habe vorher eine Ausbildung zum Forstwirt gemacht. Dann habe ich da sehr, sehr gute Chancen, weil sozusagen, weil das ist ja eine für das Studium relevante Ausbildung und das zählt sozusagen, das verbessert meine Chancen im Ranking, wo es nach Note geht, verbessert das tatsächlich nochmal deutlich. Es muss aber nicht nur eine Berufsausbildung sein, bei uns zählt auch einfach ein Praktikum oder ein Freiwilligendienst, der aber mindestens 6 Monate gedauert haben muss. Und dann kann man sich auch dadurch seine Chancen verbessern.
Und wenn ich jetzt den Studienplatz erhalten habe, kannst du sagen, was kostet so ein Studium? Oder ist es eine zu pauschale Frage?
Ja, das ist tatsächlich wirklich ja, sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also man muss einmal unterscheiden zwischen den Studienbeiträgen oder Semesterbeiträgen, die quasi jeder auch erstmal, um überhaupt als Student eingeschrieben zu werden, zahlen muss. Und das ist praktisch pro Halbjahr und dann hat man ja eigentlich seine sogenannten Lebenserhaltungskosten und die variieren ja ganz stark einmal vom Studienstandort, aber auch von den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen. Wo wohne ich? Wohne ich noch bei meinen Eltern? Wohne ich in einer eigenen Wohnung? Ne? Habe ich eine eigene Wohnung oder wohne ich in der WG? Und es gibt da so auch Untersuchungen oder Sozialerhebungen in Deutschland, wo natürlich geguckt wurde, so was braucht ein Student im Durchschnitt in Deutschland. Und das sind ca. 800 Euro. Und das wirkt natürlich erstmal sehr viel, wenn ich mir überlege, also gerade die Studierenden, die in Eberswalde studieren und ja einfach, das ist noch ein relativ günstiger Hochschulstandort. Da wohnt man zum Beispiel einfach auch günstig, also da spart man schon sehr viel an der Miete. Und ich würde jetzt sagen, die Studierenden in Eberswalde brauchen wahrscheinlich weniger als 800 Euro. Hängt aber wirklich auch davon ab, hat man vielleicht noch ein Auto oder wie sind generell meine Ansprüche, ne? Und davon ist es abhängig. Aber ich sag mal so, es kommt auch darauf an, was brauche ich noch an Studienmaterial, ne? Also brauche ich irgendwie Literatur, die ich mir wirklich selber zulegen muss, die ich nicht aus der Bibliothek ausleihen kann. Brauche ich irgendwie eine Ausrüstung? So, ne? Wenn es jetzt irgendwie bei uns zum Beispiel, unsere Studiengänge sind ja sehr praxisorientiert, heißt, man muss vielleicht irgendwie ordentliches Schuhwerk haben und vielleicht ein Fernglas, wenn man irgendwie rausgehen möchte, ne? Aber es sind jetzt tatsächlich sehr überschaubare Kosten bei uns, aber ich würde sagen, das ist auch von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich, was man an Geld braucht zum Studieren und aber eben, wie gesagt, auch von den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen.
Wie kann ich mein Studium finanzieren?
Finanzierung, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Studienfinanzierung ist eigentlich erstmal zunächst Elternsache. Das heißt, also die Eltern sind ja erstmal dazu verpflichtet, auch für die Ausbildung der Kinder aufzukommen. Familien, die das eben nicht können aus finanziellen Gründen, können natürlich auch, oder Studierende können da eben auch BAföG beantragen. Das ist eben auch eine Studienfinanzierung. Große kann eben, wenn das in Frage kommt, wenn die Eltern eben nicht ausreichend verdienen oder eben noch sich um mehrere Kinder, ne, um die Ausbildung mehrerer Kinder kümmern müssen. BAföG ist zum Beispiel was eigentlich so eine Art Darlehen ist, ein Studiendarlehen, was aber nur zur Hälfte zurückgezahlt werden muss. Also eine Hälfte ist sozusagen geschenkt. Und eine Hälfte, also die andere Hälfte, muss zurückgezahlt werden. Und das ist auch das, für diese Summe, die zurückgezahlt werden muss, gibt es keine Zinsen. Das ist also praktisch wirklich ein zinsloses Darlehen. Und deswegen eigentlich auch eine gute Sache, sag ich jetzt mal, weil auch man auch dieses Darlehen erst dann zurückzahlen muss, wenn man auch wirklich dann auch wirklich im festen Berufsleben steht und auch die Kapazitäten hat, überhaupt das zurückzuzahlen. Viele Studierenden gehen tatsächlich auch noch nebenbei arbeiten. Kommt auch immer darauf an, also wie das auch möglich ist, ob man, also mich fragen auch gerade Studieninteressierte so in Beratungsgesprächen oft, kann ich das gleich von Anfang an machen? Das ist sehr unterschiedlich, wie stark man auch in den eigenen Studiengang eingebunden ist. Wir haben viel, also gerade im Bachelorbereich sind es Vollzeitstudiengänge, wo am Anfang wenig Zeit bleibt, also bei uns, ich spreche jetzt immer auch erstmal nur von uns, und wo man einfach gucken muss, welchen Job kann ich mir suchen, dass das zu dem Studium passt, ne? Aber es gehen tatsächlich auch viele Studierende arbeiten und das ist auch je nach Studienverlauf auch gut vereinbar, ne? Und ja, und was ich auch immer noch total gerne nenne, was viele Studierende gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, sind Stipendien. Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich auch für das Deutschlandstipendium bei uns zuständig bin, deswegen kenne ich da auch so, steckt da auch so ein bisschen mehr drin und kriege da auch immer Rückmeldung von unseren Studierenden. Also ein Stipendium ist ja etwas, was sozusagen aufgrund von bestimmten Kriterien auch vergeben wird. Oft sind das eben auch so Leistungsstipendien, aber nicht nur. Und das ist halt mir ganz wichtig. Es ist nicht immer nur so, dass man irgendwie mit einem super guten Durchschnitt nur ein Stipendium erhalten kann, sondern wichtig ist es oft auch, wie man sich gesellschaftlich irgendwie einbringt, ne? Und welchen Beitrag man dazu leistet. Weil also gerade auch die begabten Förderwerke legen da sehr, sehr viel Wert darauf. Und das ist auch bei uns so, auch mit dem Deutschlandstipendium, was jetzt nur ein kleines Stipendium-Programm ist, wo man 300 Euro pro Monat kriegt. Aber auch da ist es so, da zählen eben nicht nur Leistungen, sondern eben auch, hat man irgendwelches ehrenamtliches Engagement oder wie sind die sozialen Umstände? Ne? Also kann ich vielleicht nicht arbeiten gehen, weil ich mich um die Erziehung meiner Kinder kümmere? Also solche Dinge zählen da auch mit rein. Also insofern wäre das auch was ich immer Studierenden sage, schaut bitte, ob ihr ein Stipendium bekommt. Es gibt ganz viele Stipendienprogramme und viele, die es dann bekommen haben, haben mir auch Rückmeldung gegeben. Ich hätte das nie gedacht, ne? Weil so dachte immer, das kriegen nur die 1,0er.
Und hast du noch einen Tipp aus deiner Studienzeit, den du an die Studierenden weitergeben möchtest?
Ja, meine Studienzeit ist schon ganz lange her, aber was ich tatsächlich sehr geschätzt habe, war gerade in der Prüfungszeit die Lerngruppen, was ich immer ganz toll fand, dass wir wirklich in kleineren Gruppen uns zusammengetan haben und uns intensiv auf die Prüfung vorbereitet haben, indem wir zum Beispiel Sachen nochmal ausgearbeitet haben, nochmal wiederholt haben und ganz viel diskutiert haben über die Themen und gemeinsam sozusagen uns die Prüfungsthemen erarbeitet haben und deswegen eigentlich immer auch gucken, dass man irgendwie im Studium sich Leute sucht, mit denen man gut kann, mit denen man gut arbeiten kann und sich vernetzt, weil das macht erstens viel mehr Spaß. Also das sind wirklich so die Sachen, woran ich total gerne zurückblicke, wo man nächtelang zusammen in der Küche saß, gegessen hat, gelernt hat, zwischendurch geschlafen hat und trotzdem, also es tatsächlich fand ich sehr wertvoll, der Austausch mit anderen und ja, der nicht nur immer anstrengend war, sondern auch viele schöne Erinnerungen hinterlassen hat.
Und zu guter Letzt eine Frage, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen. Was ist denn dein Lieblingsbuch?
Tatsächlich habe ich gar kein richtiges Lieblingsbuch. Und ich habe auch überlegt, ich komme derzeit auch ganz wenig zum Lesen. Vielleicht ist das auch so die aktuelle Zeit. Ich lese total gerne, wenn ich Zeit habe, auch Gedichte. Und vielleicht eher so ein Lieblingsautor von Gedichten ist für mich Erich Fried, der ganz wunderbare, sehr berührende Gedichte geschrieben hat, die ich sehr mag. Also gibt es ja verschiedene Gedichtbände. Und ja, ich kann vielleicht nur aktuell sagen, vielleicht auch so eine Art Sachbuch, was mich gerade so begleitet und beschäftigt oder das Thema an sich darum ist gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg und das ist tatsächlich aktuell so ein bisschen mein Lieblingsbuch, womit ich mich so beschäftige.